Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 224 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute für euch die Frühlingsgefühle des Schwimmsports. Draußen wird es wärmer, die Sonne scheint, die Pollen fliegen durch die Gegend, es juckt die Nase, es kribbeln die Augen. Und ich weiß wieder genau, warum ich mich damals unter anderem in den Schwimmsport verliebt habe und nicht draußen auf dem Rasen beim Fußball oder sonstigen Draußenaktivitäten hängen geblieben bin. Die Antihistaminika, die Allergietabletten sind gerade der beste Freund des Heuschnupfen geplagten Hostes dieses kleinen, aber feinen chlorhaltigen Hörspiels. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr, dass die Nase ein bisschen schnieft und die Augen ein bisschen tränen. Wir werden uns heute durchkämpfen. Nachdem ja viele schon Angst hatten, dass es nach der Folge 222 nicht weitergeht, es gab da mal so eine ominöse, nebulöse Ankündigung, kann ich sagen, here we are und es geht frisch und munter weiter. Heute unter anderem mit diesen Themen. Wir widmen uns der Ausschreibung für die Finals. Da hat der DSV nämlich was durchaus Gutes aus dem Hut gezaubert. Dann hat World Aquatics Regeländerungen bekannt gegeben, die auch auf den deutschen Schwimmsport Auswirkungen haben werden, zumindest auf das hiesige Wettkampfwesen. Dann gab es gestern eine Wechselankündigung, die wirklich überraschend kam. Und zu guter Letzt widmen wir uns der Wissenschaft der Woche, die wir vor 2 Wochen nicht geschafft haben. Letzte Woche habt ihr dann auch mitgekriegt, ist die Folge ausgefallen. Es war keine Zeit für eine vernünftige Vorbereitung und seien wir ehrlich, so unfassbar viel ist in der Welt auch nicht passiert. Das holen wir diese Woche aber nach, denn da gibt es dann gleich die eben besagten Meldungen. Parallel dazu haben wir den Monatsanfang und immer der Monatsanfang soll auch so ein bisschen symbolisieren, dass ihr die tragenden Kräfte dieses kleinen, aber feinen Hörspiels seid. Denn ihr könnt diesen Podcast supporten. Unter paypal.me/swimcast könnt ihr 1 Euro oder 2 oder was auch immer das Portemonnaie hergibt, in die virtuelle Badekappe werfen für einen Kaffee für unterwegs, für die anfallenden Kosten, die hier so da sind für Hosting und Co. Könnt ihr euch in die Supporterliste eintragen. Vielen, vielen Dank an der Stelle an all diejenigen, die das regelmäßig tun und damit mir ein dickes, fettes Lächeln ins Gesicht zaubern. Gleichermaßen aber auch natürlich Dank an all diejenigen, die hier regelmäßig in den Austausch treten, über die bekannten Kanäle per E-Mail, andre@swimcast.de, über Social Media, bei Instagram könnt ihr mich anschreiben oder auch bei Threads bin ich für euch erreichbar. Lasst es mich wissen, was es Neues gibt in der Schwimmwelt und lasst uns dort in Kontakt treten und in den Austausch kommen. Das war ja ursprünglich auch mal das Ansinnen dieses kleinen Projektes, das nun mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat und in den letzten Jahren in den letzten Monaten eine Kategorie erweitert worden ist. Und das sind die Chlorgeschichten der vergangenen Woche. Dafür gibt's mit Absicht keinen Jingle, wäre auch irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig, aber es sind die Chlorgeschichten, nicht die Klogeschichten, sondern die Chlorgeschichten der vergangenen Woche. Und da steht natürlich eine Sache ganz oben, mein Besuch in Heidelberg bei der Trainerausbildung zur A-Lizenz des Deutschen Schwimmverbandes. Ja, und es ist ja dann auch eine besondere Freude, Montag angereist, um schon mal die Kontakte, also um einfach in den Austausch zu kommen, um da zu sein, um ein bisschen zu reden, was ist gerade so los in der Welt, in der Szene, im Schwimmsport so, wie sind die Trainer gerade drauf, die Speerspitze der Leistungsentwicklung und all das sollen die A-Lizenzler ja eigentlich sein und da hatte ich dann natürlich auch am Dienstag, das war der Antrittsgrund dieser Reise, die Gelegenheit, ein wenig Einblick in meine Arbeit zu geben mit Anekdoten, mit kleinen Geschichten, mit Ideen und Erkenntnissen, die ich mir da so zusammengereimt habe zum Thema Außendarstellung und dann stand ich dort vorne vor diesen jungen Gesichtern, vor diesen wissbegierigen Talenten, diese leeren Schwämme mit Wissen füllen, das war wirklich sehr erhellend und hat echt Spaß gemacht und ich finde auch die Diskussion immer sehr, sehr interessant und anregend, weil es verschiedene Sichtweisen kombiniert und gerade in der Außendarstellung kann man wirklich hinlänglich diskutieren, was braucht es denn, was muss vielleicht gemacht werden, was passt zu den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern, zu den Trainerinnen und Trainern, um sich selber ein Profil zu geben, eine Marke, um überhaupt erstmal aktiv in die Kommunikation zu gehen und da gibt es sehr gute Beispiele und es gibt da auch sehr negative Beispiele. All das haben wir uns mal zusammen angeguckt und dort auch in einer kleinen Partnerarbeit versucht herauszukristallisieren. 2 Stunden hatte ich Zeit, irgendwann so nach 2 Stunden 10 guckte Lukas dann mal auf die Uhr und sagte, André, es wäre schon schön, wenn wir 18:30 Uhr beim Essen sein könnten, hat sich der Koch eigentlich gewünscht Und naja, gut, dann habe ich die letzten Folien geskippt und nur noch eine kurze Zusammenfassung gegeben und danach ging es dann noch in einem offenen Q&A weiter. Dann haben wir uns nochmal so eine Stunde um die Ohren geschlagen mit ganz, ganz viel Austausch und Ideen, wie ich der Meinung bin, dass es in welche Richtung es weitergehen könnte, sollte, müsste und natürlich auch die ganzen Hürden gehört, die da sind bei der Sponsorenakquise, bei der Geldgewinnung, beim Gelderwerb, beim Geldeintreiben letztendlich. Aber ganz viel hat eben dort mit Werbung, Vermarktung und mit ins Schaufenster stellen zu tun. So ist das und da kann ich auch nur weiterhin sagen, wenn eure Sportler Großes leisten in euren Augen, also auf was auch immer, Großes leisten, es muss gar kein, also geht gar nicht um Bestenliste oder so, oder eine geile Geschichte dahinter steckt und so, dann sucht gerne auch den Weg aktiv nach draußen und erzählt das den Leuten. Die werden euch vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht zuhören, die Presse, aber wenn ihr wieder und wieder dort ankommt mit Geschichten und dann, man wird ja auch besser im Geschichten erzählen, das muss ich auch sagen, man wird besser da drin und weiß auch mehr, was die Zielgruppe vielleicht hören will, dann ist die Tür irgendwann vielleicht auch offen und es kommt die entsprechende Präsenz dabei auch zustande. Und all das galt es dort mal herauszuarbeiten. Das hat echt Spaß gemacht. Ich bin auch schon gespannt, welche Früchte das vielleicht tragen wird bei den kommenden Höhepunkten auf nationaler Ebene, seien es die deutschen Jahrgangs- oder deutschen Meisterschaften. Parallel dazu gab es aber auch noch einen netten Nebeneffekt, denn ich kam Montag rechtzeitig an zur Hospitation bei Uta Brandl, bei, ich glaube, das kann man so guten Gewissens sagen, der Nachwuchstrainerin aktuell in Deutschland. Vielleicht streitet sie sich um diesen Platz an der Spitze mit Stefan Döbler in Magdeburg, aber völlig ohne Zweifel ist sie eine der Koryphäen im Nachwuchsleistungssport des Deutschen Schwimmverbandes. Um dort mal über die Schulter zu schauen und in die Gruppe reinzuschauen, die sich auch massiv geändert hatte zur Saison 25-26 mit vielen, vielen neuen Gesichtern. Das war schon was Besonderes und da habe ich auch eine schöne Trainingsaufgabe mitgenommen. Ein bisschen in Vergessenheit geraten ist schon fast, und zwar dreimal 100 standen unter anderem auf dem Plan. Und zwar waren immer die 3x100 waren gesteigert, langsam, etwas schneller, noch etwas schneller. Und die zweite Runde von diesen 3x100 fing dann mit der zweiten Stufe der vorherigen an, also schneller, etwas schneller und nochmal etwas schneller. Und bis es dann in der dritten Runde eben zum ganz schnellen, fast maximalen Schwimmen sich hochgesteigert hat, also traf genau meinen Nerv, man macht die Einstiegshürde klein und danach geht es immer intensiver, bis dann ganz am Schluss man eigentlich denkt, Mensch, wie bin ich eigentlich hier in diese Belastung reingekommen? Ähnliches haben wir aber auch selber im Becken gemacht, vergangene Woche Donnerstag, also jetzt vor einer Woche, dort waren es eine kleine Aufgabe. 10x25, 10x50, 10x100 standen auf dem Plan nach dem gleichen Muster. Die 10x25 auf 3 Stück auf 30 Sekunden Abgangszeit, 3 Stück auf 25, die letzten 4 auf 20 Sekunden Abgangszeit, also eigentlich auch 3 auf 20 Sekunden und der letzte ist ja dann ohne Abgangszeit, den ist man ja dann fertig, aber der muss auch noch geschwommen werden nach dieser doch sehr kurzen Pause und dann wurden die Abgangszeiten verdoppelt für die 50 Meter, also 40, 45, 50 Sekunden und dann für die 100 Meter wollte ich es eigentlich auch nochmal verdoppeln, 1,20 kamen wir dann doch schnell vor, wollte 1,25 draus machen in der schnellsten Stufe, ich glaube wir haben uns auf 1,25 geeinigt, da bin ich mir auch schon gar nicht mehr ganz so sicher, auf jeden Fall hart überschätzt, was so den Abgang anging, selbst die 20 Sekunden für die 25 Meter waren eigentlich nicht mehr mit viel Pause gesegnet, so eine 1,5 Sekunden, das war ein toughes Ende dort. Generell muss ich sagen, letzte Woche hart überschätzt mit den Abgangszeiten. Dieses Programm endete mit 8x75 Meter, Kraularme, lange Züge auf 1 Minute 10, kam also an nach den 75 Metern, es war 1,12 rum und ich so, ich glaube, es war falsch, da haben wir ein bisschen länger Pause gemacht. Passiert eigentlich auch nicht so oft. So, das jedenfalls so zu den vergangenen Wochen, was da im Becken stattgefunden hat. Es war wie immer sehr unterhaltsam und es hat viel, viel Spaß gemacht. Und damit kommen wir dann zu den News der vergangenen 7 Tage. Die News der vergangenen 7 Tage waren geprägt von der Ausschreibung zu den deutschen Meisterschaften im Sprint, zu den deutschen Sprint- und Lagenmeisterschaften im Rahmen der Finals in Hannover vom 23. bis 26. Juli 2026. Nochmal zur Erinnerung, die Finals, das Multisport-Event, deutsche Meisterschaften in 20 Sportarten, irgendwie sowas schwirrte mir dadurch in den Raum. Leichtathleten sind nicht dabei, das hatte ich fälschlicherweise mal gesagt, dafür aber unter anderem die Schwimmer und viele, viele andere. Das Ganze für die Schwimmer an einem leistungstechnisch vielleicht ganz ungünstigen Zeitpunkt, nämlich 2 Wochen vor den Europameisterschaften, was die Komplikation aufwarf, okay, welches Meisterschaftsformat machen wir denn dort eigentlich? Das Ganze war als deutsche Meisterschaften im Schwimmen angekündigt, steht auch so im Programmheft. Und jetzt galt es für den Deutschen Schwimmverband hier ein Wettkampfformat zu finden, das gegen die anderen Sportarten, die dort ausgetragen werden, bestehen kann. Also attraktiv ist, kurzweilig, die Zuschauenden abholt, ohne zu überfordern. Also gerne viele gleiche Namen auf dem Startblock, oftmals das gleiche Prinzip und ein bisschen ein anderes Format als das, was wir sonst so von den deutschen Meisterschaften dann kennen, wo die schnellsten 8 über die jeweilige Strecke gegeneinander antreten. Also das Programm auch ein bisschen eindampfen, weil am Ende bleiben dann nur, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es bleiben 3 Tage übrig, Freitag bis Sonntag am Ende. Und herausgekommen sind die deutschen Sprint- und Lagenmeisterschaften. Also eigentlich 2 Meisterschaften unter einem Dach. Fangen wir an mit den Sprintmeisterschaften. Und die Sprintmeisterschaften sind in der Summe ein Elimination Race. In jeder Lage mit jeweils 4 Runden, wobei die letzten 3 Runden in dem bekannten Elimination Race ausgetragen werden. Woher kommt also die 4. Runde? Die 4. Runde sind die Vorläufe. Aus diesen Vorläufen qualifizieren sich die schnellsten 4 für die 1. Runde im Elimination Race. Warum bloß 4? Weil die schnellsten 4 der Meldeliste automatisch für diesen 1. Elimination-Runde gesetzt sind. Also die schnellsten 4 aus der gesamten Meldeliste über 50 Meter in jeder Lage, also die schnellsten 4 Delfinschwimmer, die schnellsten 4 RückenschwimmerInnen und so weiter und so fort, sind automatisch in diesem Top-8-Lauf gesetzt. Und dazu kommen dann die schnellsten 4 aus den Vorläufen, sodass am Ende ein Starterfeld von 8 Schwimmerinnen oder Schwimmern auf dem Startblock steht. Die schwimmen jetzt 50 Meter rüber in der gewählten Lage und die schnellsten 6 davon qualifizieren sich für die 2. Runde. Nach so ungefähr 3 bis 4 Minuten kommt der nächste Start für diese Top 6. Davon wiederum qualifizieren sich die schnellsten 3 für die letzte Runde. Diese 3, die dann auf dem Startblock stehen, küren also den Meister und die Meisterin über die Sprintmeisterschaft Delfin oder Sprintmeisterschaft Brust, Sprintmeisterschaft Rücken, Sprintmeisterschaft Kraul. Zusätzlich den Silbermedaillengewinner oder die Silbermedaillengewinnerin und den Sieger für den Bronzerang. Oh Gott, okay, das war maximal komisch. Aber egal, wir kriegen das hin, ihr wisst, was ich meine. Das Ganze wird in jeder Lage ausgetragen. Super spannendes Format, klingt kurz und würzig, also starten dann auch immer die Männer und die Frauen abwechselnd über die jeweiligen 50 Meter, die dann dort sind. Also werden erst alle Schmetterling-Elimination-Races durchgeführt bei den Männern, bei den Frauen, dann die Rücken-Elimination-Races bei den Männern, bei den Frauen. Dauert also in der Summe, sind ja dann 3 Läufe, ist das in einer Viertelstunde, 20 Minuten, irgendwie sowas, Pi mal Daumen gegessen. Das ist in Ordnung. Kann man auch schön ein bisschen was erzählen, kann man ein bisschen die Sportler auch vorstellen, man kann mitfiebern und eine Dramaturgie aufbauen. Mitmachen dürfen an dieser Stelle die schnellsten 20, wenn ich das richtig interpretiere, nämlich die schnellsten 4, die melden für dieses Elimination Race, sind ja automatisch für die Top-Runde der Top 8 gesetzt. Und dann gibt es maximal 2 Vorläufe, heißt also dort sind nochmal 16 Startplätze zu vergeben, 16 plus 4 macht 20. Meldenden. Es geht hier ausschließlich um die Meldenden, nicht um die Bestenliste oder ähnliches, sondern wirklich um die, die am Ende gemeldet haben. Die schnellsten 20, die dürfen hier teilnehmen jeweils. Super, total toll, also ich bin ich grundsätzlich erstmal ein Fan von. Ärgerlicherweise sind dann wieder so ein paar Erklärungen dabei, wo ich denke, zumindest wird das bei German Aquatics so zitiert, da gibt es eine richtige und eine in meinen Augen unsinnige Aussage, die fangen wir mit der unsinnigen Aussage an, und zwar die der maximalen Anforderung bei minimaler Regenerationszeit. Das ist vollkommen richtig, dieses Format stellt maximale Anforderungen an den Körper, an den Organismus bei minimaler Regenerationszeit. Dass dann allerdings mal wieder das Zitat rausgekramt wird, Anforderungen, die auf den 50 Meter Strecken eine zentrale Rolle spielen, ist natürlich Blödsinn und ich unterstreiche, dass wir das immer noch glauben. Denn das spiegelt keinesfalls ein internationales Format wider. Dort heißt es, schwimmst morgens deine 50 Meter Brust so schnell du kannst, so schnell du das morgens halt hinkriegst, qualifizierst dich fürs Halbfinale, das dann, sagen wir, 50 Brust sind morgens um 11, Halbfinale ist abends 19 Uhr, dazwischen liegen 8 Stunden Pause. Da ist nix mit minimaler Regenerationszeit. Das sind 8 Stunden Pause. Da muss man sich ausschwimmen, locker schwimmen, Laktat rausschwimmen, ist mir alles bewusst, den Körper vorbereiten auf die abendliche Belastung. Alles klar. Dann qualifiziert man sich im besten Falle fürs Finale unter die schnellsten 8 auf Europas oder Weltbühne und hat dann sage und schreibe 24 Stunden zur Regeneration. Auch das ist, glaube ich, sind wir uns eigentlich keine minimale Regenerationszeit. Und ich erwarte von einem Weltklasse-Athleten, der in ein WM-Finale schwimmt, dass er das mit der linken Tasche wegsteckt, weil er die entsprechenden Skills und Fähigkeiten erworben hat, sich zu regenerieren. Sei es über Ernährung, über Physio, über Lockerschwimmen, Ausschwimmen. Er hat seine Mittel und Hebel gefunden, um sich zu regenerieren. Dieses Format, Vorlauf, Halbfinale, Finale, das wir bei der WM oder EM sehen, spiegelt das Elimination Race nicht wider. Punkt. Ganz einfach. Da geht es viel um Taktik, nämlich nicht in der ersten Runde am Abend alles rauszuballern, damit man es auch ja irgendwie unter die Top 6 schafft. Das werden einige tun müssen. Dadurch kriegt das Ganze ja die Dynamik, dass jeder schon ein gewisses Niveau dort abliefern muss, weil sonst ist Ende Gelände und das war's mit der Medaille. Ja, muss man also schon abliefern. Dann aber nach 3-4 Minuten sich so schnell zu regenerieren oder so minimal wenig Aufwand betrieben zu haben, um in die nächste Runde zu kommen, da wird's dann spannend. Wer dort am Anfang am besten taktiert hat, der wird am Ende wohl durchkommen und rauskommen. Genau das macht es ja so faszinierend, spannend, interessant, aufregend für die Zuschauenden. Richtig ist hingegen das, was der Bundestrainer Stefan Wittke sagte, denn diese wiederholten Höchstbelastungen unter Wettkampfbedingungen sind für die Sprintentwicklung entscheidend. Mit Blick auf Los Angeles 28, wo erstmals alle 450 Meter Disziplinen olympisch ausgetragen werden, ist das Format für uns ein wichtiger Baustein. Und das glaube ich sofort, weil du als Coach ziehst du aus diesem Format unfassbar viele Lehren für den weiteren Trainingsprozess. Für die Belastungsverträglichkeit, wie gut kann der Sportler Laktat produzieren, wie effizient kann er schwimmen und trotzdem schnell sein. Cameron McEvoy, da das allerbeste Beispiel. Deswegen diese Höchstbelastung unter Wettkampfbedingungen sind für die Sprintentwicklung entscheidend. Ja, und da schreibe ich sofort. 4 Runden oder 3 Runden Abend reichen dann aber auch. Deckel drauf. Also diese Sprintmeisterschaft hat jetzt schon ehrlicherweise mein Herz gewonnen. Die finde ich große Klasse. Da bin ich voll der Fan von. Dann gibt es ja noch die deutsche Lagenmeisterschaft. Sprintmeister haben wir jetzt gekürt in jeder Lage. Kann sich jeder seinen Favoriten rauspicken. Da gibt es, glaube ich, ganz klare, die dort ganz oben stehen. Bei einigen Strecken wird das mit Sicherheit nicht so ganz eindeutig. Über die 50 Meter Rücken der Männer bin ich zum Beispiel extrem gespannt, wer da die Nase am Ende vorne haben wird. Dann gibt's aber noch die Lagenmeisterschaft und auch die hat ihren Reiz, denn hier werden die World Aquatics Punkte über 100 und 200 Meter in einer Lage aufaddiert. Das heißt, wenn du irgendwie Lise Seidel bist, dann musst du die 100 Rücken und die 200 Meter Rücken schnell schwimmen. Und beide Streckenergebnisse werden dann in World Aquatics Punkte umgerechnet, aufaddiert. Und die Schwimmerin mit der höchsten Gesamtpunktzahl darf sich dann deutsche Lagenmeisterin im Rückenschwimmen zum Beispiel nennen. Auch hier gibt es 2 Vorläufe und ein Finale, wobei ich mal fest davon ausgehe, dass bloß die Punkte aus den Finals zählen. Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, das steht nicht in der Ausschreibung, habe ich jetzt aber auch nicht alles auswendig gelernt, ehrlicherweise. Wie gesagt, die schnellsten 16 Meldenden dürfen in den Vorläufen an den Start gehen. Die schnellsten 8 aus den Vorläufen dürfen nachmittags dann im Finale schwimmen. Auch das soll so ein bisschen EM-Charakter und Wettkampf, also internationalen Meisterschaftscharakter, widerspiegeln. Dann gibt's noch eine Sonderregel für die Kraulschwimmer, Kraulschwimmerinnen, denn die dürfen auch über die 400 und 800 Meter an den Start gehen, was sicherlich den Lokalmatador, den Local Hero Sven Schwarz freuen dürfte, der sich hier im Duell wiederfinden wird mit einem Oliver Clement, einem Florian Wellbrock, einem Lukas Mertens. Das macht eigentlich ehrlich gesagt schon ziemlich Spaß. Wie leistungsstark das dann am Ende wird über die 800 Meter, das bleibt sicherlich abzuwarten, aber grundsätzlich erstmal hat dieses Duell den Charakter, wenn dort alle auf Augenhöhe schwimmen, unabhängig von der Zeit, das wissen ja bloß wir, aber das Fernsehpublikum könnte hier durchaus sehr, sehr spannende Wettbewerbe über die 8 bzw. 16 Bahnen im Hannoveraner Stadionbad erleben. Diese 100 und 200 Meter werden in Delfin Rücken Brust Kraul geschwommen, dazu 400, 800 Meter in Kraul und witzigerweise oder ironischerweise gibt es bei der Lagenmeisterschaft keine Meisterschaft im Lagenschwimmen, also 200 und 400 Lagen gibt es nicht. Die suchen sich dann halt ihre Lieblingslage und machen in der den ganzen Bums mit. So sei es, Na gut, dann diffundiert man das teilnehmenden Feld auch nicht so weit auseinander über zu viele Strecken. Ist okay, bin ich fein mit. Völlig d'accord. Man darf hier den Zweck des Ganzen nicht außer Acht lassen, sondern nämlich es geht darum, sich fernsehtauglich einem breiten Publikum zu präsentieren. Und das geht dann zu Lasten einer zu großen Streckenbandbreite, weil am Ende lebt das Schwimmen davon, dass die leistungsstärksten Athleten gegeneinander antreten. Wer darf jetzt bei diesem ganzen Spaß mitmachen, haben wir schon kurz gesagt. Die Top 4 der besten Liste des DSV sind automatisch fürs Finale gesetzt. Also der Meldeliste sind automatisch fürs Finale gesetzt. Es gibt maximal 2 Vorläufe für die restlichen 4 Plätze, die dann zu vergeben sind. Das gilt also auch für die 100 und 200 Meter in einer Lage bei der Lagenmeisterschaft. Auch hier sind die schnellsten 4 Meldenden bereits für das Finale gesetzt. Jeder Wettkampf im Qualifikationszeitraum ist quasi schon ein Vorlauf für einen möglichen Platz im Finale. Der Quali-Zeitraum startete am 11.07.2025 und endet mit den deutschen Meisterschaften am 26.04.26. Also ein unfassbar langer Qualifikationszeitraum, wo jeder Wettkampf ein Vorlauf sein kann. Aber es gibt keine DSV-Ausschreibung ohne Sonderregel. So viel Freiheit lässt man sich dann doch im Hoheitsgebiet des Deutschen Schwimmverbandes, denn der DSV hat die Möglichkeit, je Finale 2 Wildcards zu vergeben. Fällt mir da jetzt gerade ein Fall ein, für den das gelten könnte, den man sich hier konstruieren kann, warum das sinnvoll sein könnte. Zum Beispiel bei den Lagenschwimmerinnen oder Lagenschwimmern, wenn die jetzt keine Top-4-Zeit über die 200 Meter Rücken haben oder über die 100 Meter Brust oder 200 Meter Brust. Jeremy Ospock wäre da vielleicht ein Beispiel, eigentlich auch nicht wirklich. Naja, wie auch immer, kann der DSV 2 Wildcards für das Finale verteilen, sodass die besten 6 schon automatisch im Finale gesetzt sind. Dann sind bloß noch 2 Plätze zu vergeben. Die Vorlaufqualifikanten haben dann also bloß noch die Chance auf 2 Nachmittagsstartplätze. Das Format als solches, wie gesagt, ich finde es hochinteressant, holt prinzipiell auch alle EM-Teilnehmenden ab. Kann man jetzt sagen, muss Florian Wellbrock wirklich 400, 800 Meter schwimmen? Naja, dann muss er das halt Punkt. Die Lagendamen und Lagenherren suchen sich eben ihren Liebling aus, haben wir gerade schon thematisiert. Finde ich fein, bin ich total fein damit. Ist das Ganze TV-tauglich? Ja, auch hier möchte ich ein Ja dahinter setzen. Denn es gibt die Möglichkeit, gerade über die 100 und 200 Meter Strecken zu kalkulieren, wie groß muss denn der Vorsprung im zweiten Rennen für einen Schwimmer sein, damit er noch den Sieg holt. Das kann man entsprechend aufbereiten mit Linien oder ähnlichem und das macht es wiederum mega spannend, weil man dann dort live mitfiebern kann. Die Elimination Races haben wir schon gesehen, ich finde das eine tolle Idee für die Sprinter, es holt auch das Publikum ab, auch da kann man von Runde zu Runde mitfiebern. Hat so ein bisschen was von Tennisturnieren und ähnlichem, ne, wo dann immer welche ausscheiden. Und da kann ich dann am Ende jetzt eigentlich nur hoffen, am Ende steht und fällt dieses ganze Event mit den Teilnehmenden. Weil, seien wir ehrlich, André gegen Vincent Pasek, 50 Rücken, möchte ich jetzt wirklich keiner sehen. Ist vielleicht ganz spannend, wenn wir uns ein Waschbärkostüm anziehen oder Footballhelme, okay, ja, oder in Jeans antreten. Aber auch dann, glaube ich, wird Vincent das Ding ziemlich deutlich gewinnen. Also, wir wollen möglichst spannende Wettbewerbe. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass alle bis runter zur NK1, einschließlich NK1, hier sich im Stadionbad anmelden. Am Ende muss aber dann die Präsentation der Sportlerinnen und der Kommentatoren stimmen. Die müssen das Ganze verkaufen. Und da kann man nur die Daumen drücken, dass das dem Team dort vor Ort gelingen wird. Soweit zu den Finals. Dann gibt es noch Veränderungen bei World Aquatics, die wir vielleicht auch schon in Hannover sehen würden oder Regeländerungen von World Aquatics, die wir vielleicht auch schon in Hannover sehen werden. Insgesamt 3 relevante Änderungen, das FINA Council Regel Board, wie auch immer das jetzt genau heißt vor allen Dingen World Aquatics Regel Board, hat getagt und hat folgende 3 relevante Änderungen festgelegt. Die 400 Meter werden ab sofort mit Bahnenzählern und Anpfeifen geschwommen. Sicherlich ein großes Aufatmen bei allen Jungschwimmerinnen und Jungschwimmern, die sich jetzt hier nicht mehr den Kopf knotig zählen bis 16 oder bis 8 auf der Langbahn. Dann darf im Delfin- und Kraulschwimmen ab 5 Meter vor der Wand das Rennen unter Wasser beendet werden und die 4x100 Meter Freistil-Mixed-Staffel entfällt bei Weltmeisterschaften. Das Ganze ist eine Anpassung an das olympische Programm. Gehen wir eins nach dem anderen durch. 400 Meter Bahnen zählen. Oh, da schnaufe ich ehrlich gesagt einmal tief durch und denke so, warum? Also, welche Motivation steckt eigentlich hinter dieser Anpassung, hinter dieser Aussage? Also ist mir überhaupt nicht klar. Denn im Elitebereich ist das mit Sicherheit nicht nötig. Da sind wir uns einig. Die können alle weit genug zählen und sind alt genug, sind das oft genug geschwommen, betonte ja auch Lukas und Sven in ihren jeweiligen Statements dazu bei German Aquatics. Unsinn, vielleicht eine Zuschauerpräsentation, dass man als Zuschauerin, als Zuschauer ein bisschen mehr Überblick hat. Wie weit sind sie denn jetzt? Oh, weiß ich nicht, ob man das nicht anders lösen könnte durch ein TV-Interface oder auch Screens in der Schwimmhalle. Warum da jetzt Bahnzähler stehen müssen, die vielleicht noch unter Wasser hängen und die man dann auch nicht sieht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Weil nämlich im Jugendbereich, im Nachwuchsbereich, wenn ich jetzt an so einen 0815 Vereinswettkampf denke, ist es vor allen Dingen ein erheblicher Mehraufwand, der da betrieben werden muss. Es müssen Bahnzähltafeln vielleicht überhaupt erstmal besorgt werden, die müssen irgendwie ins Bad gekarrt werden, die müssen von irgendjemandem bedient werden, das machen die Kampfrichter ungern, weil sie dabei super nass werden und häufig auch, meine ich jetzt gar nicht böse, häufig nicht die athletischen Skills dafür mitbringen, um das vernünftig zu machen. Also müssen Teamkameraden dort irgendwo auf die Wendebrücke, Startbrücke, die eh schon auch ein bisschen voll ist, auf die Wendebrücke. Ich check's nicht. Also so, ich habe Bauchschmerzen damit. Und was mir auch missfällt an der ganzen Sache, es nimmt den jungen AthletInnen und Athleten wieder Verantwortung weg. Ja, wir haben alle Angst, dass wir uns bei 400 Metern verzählen. Ja, das haben wir auch alle schon gemacht. Ja, dann schlägst du halt nach 350 oder 450 an. So what? Das machst du einmal, das machst du zweimal und dann sitzt das aber auch irgendwann. Schwimmt man auch oft genug im Training diese Strecke, dass das irgendwie im Hirn sein muss oder man macht ein rotes Handtuch an den Beckenrand oder ähnliches. Also ich kenne keinen, der irgendwie eine Affinität zu diesen 400 Metern hatte, der das wirklich gebraucht hätte mit dem Mitzählen. Macht die Sache leichter? Ja. Ist es notwendig? Nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen gibt's da eigentlich den Daumen runter von mir. Dann darf man mit Davy und Kraul 5 Meter vor der Wand tauchen. Meinen Augen völliger Quatsch. Ist eine Angleichung an das Rückenregelwerk. Macht beim Rückenschwimmen, aber wenn wir uns da ehrlich in die Augen gucken, auch eigentlich niemand, weil es biomechanisch und so überhaupt nicht sinnvoll ist. Wenn du von A nach B schwimmen willst, schwimmst du geradeaus auf einer horizontalen und machst nicht maximal viele. Und da Wasserbewegung ist Moix, bringt keinen Vorteil. Aber wir haben es vereinheitlicht und gut ist. Und dann gibt's noch zu guter Letzt die 4x100 Meter Freistil Mixed Staffel entfällt bei Weltmeisterschaften, Anpassung ans olympische Programm. Parallel dazu rücken nämlich auch die 50 Meter Strecken ins Wettkampfprogramm bei Olympia. Das war ja schon kommuniziert worden und deswegen hier keine große Meldung mehr wert. Ihr kennt meine Meinung zu dieser 4x100 Meter Freistil Mixed. Es ist für mich the least exciting event in swimming. Ich weiß nicht, warum man die überhaupt eingeführt hat damals. Also ich habe eine Idee, klar, simpel, damit mehr Nationen in Staffelwettbewerben antreten, damit auch die Nationen, die kein großes Team haben, die nicht 4 schnelle Männer und 4 schnelle Frauen haben, sondern nur 2 von jedem Geschlecht, auch eine Staffel melden können und dort vielleicht Chancen haben. Am Ende des Tages war es immer wenig Taktik, die beiden Männer vorweg, damit die Frauen nicht in den Wellen schwimmen müssen oder die Männer dann in den Wellen der Frauen. Wenig Taktik, wenig Überraschung, nimm die beiden schnellsten Männer, nimm die beiden schnellsten Frauen, gab es auch Studien zu, die schnellsten Einzelzeiten haben, gewinn das Ding, fertig, that's it. Oh. Gut, ist jetzt weg, haben wir erledigt. Trotzdem, und das möchte ich vielleicht nochmal betonen, bevor wieder irgendwas falsch in den Mund gelegt wird, ich finde es richtig und wichtig, dass es Mixed-Wettbewerbe gibt und die 4x100 Lagen Mixed ist ein tolles Event, die finde ich wirklich großartig, ich liebe diese Staffel, die ist wirklich super. Aber macht bitte Mixed-Events, wo es auch wirklich sinnvoll ist und die 4x100 Freistil gehörte definitiv nicht dazu. Hätte man die interessanter gestalten können? Ja, indem man vielleicht sagt, es muss abwechselnd geschwommen werden. Mann, Frau oder ähnliches. Also da waren durchaus Optionen. Hat man nicht gemacht und jetzt ist es ja auch weg. Ab wann gilt das jetzt auf DSV-Ebene? Die Länderfachkonferenz entscheidet noch über die Anpassung, hat dafür Zeit bis Ende Dezember. Vor allen Dingen die Anpassung der 400-Meter-Strecken machen mir in Anführungsstrichen Sorgen, weil das, wie gesagt, runtergebrochen auf den Nachwuchsbereich doch erhebliche Veränderungen und organisatorischen Mehraufwand mit sich bringt. Ebenfalls Veränderungen gibt es in Leipzig und damit zur letzten Nachricht dieses Blockes. Boah, hat die Schwimmwelt erschüttert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es war schon ein kleines Beben und eine Überraschung. War zumindest so von außen nicht abzusehen. Und wenn man den Stimmen glaubt, die da zu lesen waren, dann auch selbst im inneren Zirkel nicht unbedingt. Denn Timo Sorgius wechselte das Startrecht. Der aus Konstanz stammende Freistil-Spezialist war schon eine ganze Weile in Leipzig beheimatet, bei der SSG Leipzig, die jetzt aber einen ihrer absoluten Leistungsträger verliert. Nachdem er jetzt inzwischen seit 14 Monaten, glaube ich, Anfang letzten Jahres, ist er nach Uster gewechselt, in die Schweiz, Trainingsstandortmöglichkeit gewechselt war, was einherging mit dem Verlust von Förderungen durch den DSV oder durch die Deutsche Sporthilfe und so. Also das war mit erheblichen Einschränkungen verbunden und Konsequenzen dieser Wechsel trotzdem durchgezogen. Gab es lange Bestrebungen und Bemühungen durch die Stadt Leipzig oder durch das Land Sachsen, diese finanziellen Verluste zu kompensieren und den Verbleib in Leipzig so attraktiv wie möglich zu gestalten. Das Ganze war aber wohl sehr schwierig, denn so wird die Leipziger Volkszeitung, schreibt er unter anderem darüber und dort kann man daraus zitieren: Der rote Teppich wurde dem Olympia-, WM- und EM-Finalisten ganz sicher nicht ausgerollt. Und all dieser Tenor zieht sich eigentlich durch die gesamte Zeitungsmeldung durch, dass es viele Bemühungen gab, unter anderem auch vom Vorsitzenden der SSG Leipzig, von Matthias Macht, der hier zitiert wird mit den Worten, dass der SSG-Vorstand und er selbst gefühlt die einzigen waren, die ernsthaftes Interesse an Timos Verbleib in Leipzig hatten. Und das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Wenn man da den Artikel liest, dann kriegt man so doch unterschwellig den Eindruck, dass da sowohl vom Land Sachsen als auch von Leipzig nicht so wahnsinnig viel Bemühungen da waren, das Aushängeschild, das einzige elitäre Aushängeschild aktuell in Leipzig im schwimmerischen Bereich, wirklich in der Stadt zu halten. Und so hat Timo beschlossen, sich nach anderen Vereinen umzuschauen. Das ist dort fündig geworden in Wiesbaden, die ihm Sicherheit boten, bis zu den Olympischen Spielen 2028 und nicht auf Jahresbasis oder ähnlichen. Ja, und so kam es, dass sich Timo dann auch bedankt bei der SSG Leipzig für die ganze Unterstützung und auch die Leipziger ihrerseits voll des Lobes waren für Timos menschliche und kommunikative Seite, gerade im Zuge dieses Wechsels. Und es scheint dort viel Wehmut eigentlich in dem Abschied drin zu liegen. Und der Artikel betont auch nochmal, dass eigentlich alle Teilnehmenden an den Olympischen Spielen der vergangenen Jahre nicht durch das Leipziger System gegangen sind, sondern von außen dazugekommen sind. Sei es ein David Thomasberger, ein Marek Ulrich, eine Marie Pietruschka oder jetzt auch ein Timo Sorgius, die dann natürlich bei Frank Embacher den Feinschliff bekommen haben. Aber so in der Summe wurde dann doch ein bisschen Kritik hier deutlich. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, Timo ist auch einer derjenigen, damit kommen wir zurück zum Anfang, zu den Klurgeschichten, der seine Erzählung selbst in die Hand nimmt. Hat jetzt letztens einen Podcast-Auftritt, habe ich vergessen, könnt ihr bei Spotify suchen, wenn ihr Timo Sorgius sucht, findet ihr den. Hatte dort einen Podcast-Auftritt, wo er aus seinem Schwimmerleben berichtet und auf die Frage hin, ob wir hier auch nochmal drüber sprechen wollen, sagt er, ja, sind gerade im Trainingslager in Südafrika, Antwort kam auch schnell. Wir werden uns dann nächste Woche sicherlich mal hinsetzen und dort ein wenig über diesen Wechsel sprechen. Und vielleicht machen wir dann auch gemeinsam mal das Fass Olympia-Bewerbung auf in Deutschland. Denn wenn es hier an Unterstützung für die bereits existierenden Sportlerinnen und Sportler mangelt, kann man das zumindest mal diskutieren, wie weit das denn so mit der Sportlandschaft in Deutschland, mit der Wertschätzung den Sportlerinnen und Sportlern gegenüber her ist. Summa summarum, um das Ganze hier zusammenzufassen, Timo Sorgius wechselt nach Wiesbaden und wird in 10 Tagen, heute ist der dritte, als ich aufnehme, also am 13. bis 15. ist, glaube ich, der nächste Wettkampf, dort dann auch schon für den SC Wiesbaden an den Start gehen. Und die SSG Leipzig hat einen ihrer Leistungsträger verloren, weil offensichtlich nicht genug Interesse da war von Sponsoren, von finanzieller Seite, ihm eine langfristige Perspektive in Sachsen zu bieten. Und damit kommen wir jetzt endlich zur vor 2 Wochen angekündigten Wissenschaft der Woche. Ja, und das war mal wieder eine vor 2 Wochen vorbereitet, dann haben wir es zeitmäßig nicht geschafft. Es war auch in Ordnung so, weil das ein bisschen Zeit braucht und ich dort einsteigen wollte. Hab mir das jetzt nochmal angeguckt und dachte so, es ist wirklich schön, weil es mal wieder eine gut gemachte, einfache Studie ist. Und an der möchte ich euch teilhaben lassen und kann direkt mit dem Titel einsteigen, weil der nämlich wenig vorweg gibt. Das Ganze wurde veröffentlicht unter dem Namen High Intensity Intermittent versus Race Pace 200 Meter Swimming. Das Ganze von Nikolaos bei Daris und Theodoros Platanou veröffentlichte von der Universität Athen im Scientific Journal of Sport and Performance im Jahr 2025. Open Access, ihr findet den Link in den Shownotes. Worum geht's hierbei in der Geschichte oder in dieser Studie? Die Forschenden haben sich vorgenommen und erkannt, dass die Aufgabengestaltung eine der wesentlichen Aufgaben des Trainers, der Trainerin in der Trainingssteuerung ist, weil nämlich unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichen Pausen, Teilstreckenlängen zu anderen Adaptionen führen. Der ganz klare Klassiker ist die Tower-Methode versus Intervallmethode. Und da kann man jetzt die erste Mitmachfrage ins Publikum stellen. Welche Methoden kennt ihr denn eigentlich? Gibt ja zwei Konzepte. Habe ich schon gesagt, Dauermethode und glaube Wiederholungsmethode. So ganz bin ich da nicht. Und die da sind im intensiven Bereich, haben sich so Konzepte durchgesetzt wie HIIT-Training, High Intensity Intermittent Training, Race Pace Training, USRPT, Ultra Short Race Pace Training, gebrochenes Schwimmen, das ist dieses High Intensity Intermittent Training, was die Forschenden jetzt hier untersucht haben. Wahnsinnig viel Buchstabensalat, wahnsinnig viele Worte, wahnsinnig viele englische Begriffe. Nun ja, die Aufgaben unterscheiden sich ja im Wesentlichen, je nachdem, was sie dort so tun, in ihrer Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und in ihrer Beanspruchung der jeweiligen Energiesysteme. Das Ganze kann man vielleicht mit einer mathematischen Formel ausdrücken, die da ist, der Teilstreckenlänge geteilt durch Pause ergibt die Intensität. Mit anderen Worten, wenn ich eine lange Teilstrecke habe, sowas wie 200 Meter, schwimme das viermal mit nur 10 Sekunden Pause, dann kann das sehr schnell unfassbar intensiv werden. Mache ich hingegen 50 Meter Teilstreckenlänge mit 3 Minuten Pause, dann wird die Intensität deutlich geringer, weil ich eine längere Erholungszeit habe und so weiter und so fort. Und jetzt kann man sich überlegen, wie die einzelnen Methoden, was sie so auswirken im Herz, was sie so für Auswirkungen haben im Herz-Kreislauf-System und auf die Energiesysteme. Die Dauermethode, wo wir jetzt sagen, okay, wir machen hier 30 Minuten Dauerschwimmen und der Trainer holt sich einen Kaffee und zockt ein bisschen am Handy Candy Crush oder ähnliches. Dann schwimmen die Sportlerinnen und Sportler also in niedriger Intensität, bilden wenig Laktat, trainieren im besten Falle ihren aeroben Stoffwechsel, weil die Energiegewinnung ganz viel über Sauerstoff funktioniert. Wenig Laktatbildung, aerober Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System. Dann gibt es die Wiederholungsmethoden, wie zum Beispiel HIIT-Training. 20 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause, immer mit viel, mit hoher Intensität. Das Ganze findet im anaeroben Bereich statt, spricht die Mitochondrien besser an als mittelintensives Ausdauertraining, trotz dieser ganzen geringen Umfänge, was dazu führt, dass man mit HIIT-Training durchaus Ausdauerleistungen behalten oder sogar steigern kann. Dann gibt es das Race-Pace-Training, das vor allem neuronal spannend ist, also das, was mit den Nervenzellen und der Ansteuerung der Bewegung passiert, denn es wird hier im Renntempo gearbeitet. Das Ganze energetisch am ehesten so ein bisschen wie HIIT-Training, je nach Länge, aber ganz viel passiert dort im Bereich der Frequenzen, im Bereich der Adaption an das Renntempo. Und dann gibt's noch USRPT, das hat die höchsten Geschwindigkeiten, geht hier quasi um das Anwerfen des Motors, so ein bisschen wie beim Rasenmäher, wenn man da die Schnur einmal durchzieht. Hohe Geschwindigkeiten, die höher sind als die Renngeschwindigkeiten. Michael Andrew war da der ganz große Vertreter, bis er jetzt irgendwann auch verstanden hat, dass das nicht zu einer ganz finalen 100 Meter Höchstleistung führt. Vor allen Dingen geht's hier, glaube ich, darum, die Laktatproduktion zu steigern. Kann man viel sich auch nochmal mit Jan Olbrecht auseinandersetzen, mit der aeroben und anaeroben Kapazität und solchen Geschichten. Und was die Forschenden jetzt hier untersucht haben, ist das gebrochene Schwimmen High Intensity Intermittent Training. Und der aktuelle Trend geht ja auch tatsächlich so in die Richtung, dass das Trainingstempo sich immer mehr dem Wettkampftempo angleicht. Das Ganze natürlich altersabhängig zu betrachten. Schwimmerinnen und Schwimmer, die eine starke aerobe Basis in ihrer Jugend sich antrainiert haben, profitieren von diesem Reiz, höhere Intensitäten deutlich mehr, weil sie belastungsverträglicher sind, weil sie die dabei anfallenden besser abbauen, schneller wieder belastbar sind, eine höhere Regenerationsfähigkeit haben. Der Effekt dabei ist auch klar, die technische Anpassung ans Renntempo findet besser statt, wenn man das Trainingstempo erhöht und die ganzen metabolischen, also Energiegewinnungsprozesse sind auch nah am Wettkampf dran, also auch das fördert dann am Ende die Wettkampfleistung. Und die Forschenden haben sich jetzt also hingesetzt und haben die Wirkung des Trainingssets, also von gebrochenem Schwimmen, High-Intensity-Intermittent-Training untersucht. Und es ist ja ärgerlicherweise so ein Trainingsset abhängig von zwei Variablen, wovon man idealerweise aber nur eine Variable variiert. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben gesagt, die Streckenlänge bleibt gleich und wir verändern die Pause. Weil sie mit einem, ja, sagen wir jetzt erstmal, was haben sie gemacht? Sie haben also die physiologische Reaktion, das Schwimmtempo und die Performance-Eigenschaften untersucht im Vergleich von 200 Meter Dauerschwimmen und 4x50 Meter Freistil mit 5, 10 oder 20 Sekunden Pause. Und machen hier den schönen Satz auf, with short resting periods, it is possible to practice at a high intensity using a specific technique and energy system without the devastating results of exhaustion. Sagen also, wenn man hier kurze Pausen einführt, dann ist es möglich, bei einer hohen Intensität zu trainieren mit der spezifischen Technik, die dafür auch benötigt wird und mit den entsprechenden Energiesystemen, ohne aber diese erniedrigenden oder erniedrigenden Ergebnisse der Erschöpfung. Und ganz ehrlich, dann sind sie, glaube ich, noch nie 8x50 Vollgas geschwommen. Eieiei, das tut richtig weh. Und das ist schon ziemlich devastating, ziemlich frustrierend und erschöpfend. Naja. Kommen wir jetzt zu der Frage, die sie gemacht haben. 200 Meter Dauerschwimmen versus 4x50 Meter, 5, 10 oder 20 Sekunden Pause. Frage ans Publikum, die zweite des heutigen Tages. Wie verändern sich die folgenden Parameter oder die folgenden Leistungsparameter? Wie verändert sich die Laktatkonzentration in Abhängigkeit der Aufgabe? Kann ja jeder mal so eine Theorie entwerfen. Wo wird mehr, wo wird weniger Laktat gebildet? Wie verändert sich die Herzfrequenz? Wo ist sie wohl am höchsten, wo ist sie am niedrigsten? Wie verändert sich die Sauerstoffaufnahme? Wann ist sie am höchsten, wann ist sie am niedrigsten? Und dann kommen wir zu den klar auch messbaren, aber etwas naheliegenderen Parametern. Die Gesamtzeit, 200 Meter Dauerschwimmen oder 4x50 mit den kurzer, mittlerer, langer Pause. Wo ist die Gesamtzeit am kürzesten? Wo ist die Durchschnittsgeschwindigkeit am höchsten? Wo ist die Zyklusfrequenz am größten oder am niedrigsten? Und was empfinden die Sportlerinnen und Sportler eigentlich als am anstrengendsten? Und bevor wir zur Beantwortung dieser Fragen kommen, noch ein Hinweis, weil das mir in dieser Studie auch wieder aufgefallen ist. Die Forschenden schreiben so in der Recherche Betrachtung der Trainingseffekte aus der Literatur und Untersuchungen heraus. Und ich glaube, da muss man echt auch mal hingucken, von wann die Studien jeweils sind. Denn sie vergleichen unter anderem Schlussfolgerungen einer Studie aus 2002 mit denen aus 2013. Und zitieren jetzt hier, some have suggested that the pace in swimming sets during high-intensity training should be faster than race pace in order to improve the swimmer's performance, 2002. While others have suggested that the velocity of intermittent short distance training should be kept at race pace, 2013. Ich würde hier sagen, desired race pace, dann könnte man auch sagen, should be faster than race pace, ja. Aber so ein Studienergebnis von 2002 und 2013 würde ich prinzipiell vielleicht immer das Aktuellere bevorzugen. Aber ist nur meine Meinung. Naja, jetzt haben sich die Forschenden jedenfalls 12 Männer genommen, im Durchschnitt 15,5 Jahre alt, 100 Freistil-Bestzeit 1,05, also gar nicht mal so schnell, um ehrlich zu sein. Haben sie 200 Meter All-Out schwimmen lassen und 4x50 Meter All-Out mit den 5, 10 oder 20 Sekunden Pause und haben dann diesen wahnsinnig einfachen Test gemacht, indem sie einfach Laktat, VO2 Max und so weiter messen, entsprechend der wissenschaftlichen Standards, aber es ist kein irre kompliziertes Protokoll. Kommen wir zu den Ergebnissen. Die Physiologie und die empfundene Belastung. Hier gab es signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Bedingungen nur in der Herzfrequenz. Was bedeutet, dass also was ein Indiz ist für eine größere Intensität, die in der Aufgabe 4x50 Meter mit 20 Sekunden Pause geschwommen worden ist im Vergleich zum 200 Meter Dauerschwimmen. Es gab hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Prüfungsbedingungen hinsichtlich des Laktatwertes, hinsichtlich der Sauerstoffaufnahmefähigkeit, hinsichtlich der empfundenen Belastung. Was darauf schließen lässt, dass wir vergleichbare Energiemechanismen zwischen den Bedingungen angesprochen werden. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Die Diskussion des Metabolismus stellen sie dann auch nochmal heraus und sagen, ey, okay, woher kommt denn eigentlich die Energie bei so 200 Meter Schwimmen? Und auch hier nochmal ein englischsprachiges Zitat. Energetically, the 200 Meter crawl swimming appears to derive approximately 66% of its energy intake from aerobic metabolism, 14% from anaerobic lactate metabolism and 20% from lactic Anaerobic Metabolism. Also sie sagen, 66%, zwei Drittel der Energie beim 200 Meter Kraulschwimmen kommen aus dem aeroben Energiegewinnung. In der gleichen zitierten Studie heißt es dann auch, dass von 50 zu 50 Meter Bahn die Energie, der Hauptteil der Energie zu 45% auf dem ersten 50er, 73% auf dem zweiten, 83% auf dem dritten und 66% auf dem vierten 50er aus dem aeroben Bereich kommt. Den letzten 50 Meter klar, weil da nochmal alles rausgefeuert wird, was geht, also die Intensität nochmal hochgefahren wird. In dieser Studie waren es dann insgesamt 86%, die aus aerober Energiegewinnung kommen. Ha, schwierig, merkt man also, das ist nicht so ganz zwei Drittel, sondern deutlich mehr, was hier aus dem aeroben, also aus der Sauerstoff, aus dem Sauerstoffmetabolismus geholt wird. Die Performance-Eigenschaften. Was lernen wir hier daraus? Wo ist das Tempo am größten? Und das Tempo ist signifikant höher nur dann, wenn die Sportlerinnen und Sportler 20 Sekunden Pause gemacht haben zwischen den 4x50 Metern, nämlich 1,33 zu 1,45 Meter pro Sekunde. Bei 20 Sekunden Pause gab es einen höheren Anteil an anaerober Energiegewinnung, da aber gleichzeitig das Laktatlevel gleich geblieben ist, obwohl ich mehr aus einer anaeroben Energiegewinnung hole, also da, wo Laktat produziert wird, heißt, dass diese 20 Sekunden Erholung reichen aus, um so viel Laktat wegzuschaufeln, um so viel Erholung zu ermöglichen, dass es dann am Ende für ein höheres Tempo reicht. Also ich habe hier einen ganz, ganz wichtigen Baustein. Diese 20 Sekunden Pause machen wirklich etwas im Körper, dass ich dort eine deutlich höhere Geschwindigkeit aufrechterhalten kann, weil ich immer wieder Laktat abbaue und sich das nicht ansammelt im Körper. Wie sieht das Ganze aus bei den Zwischenzeiten? Hier waren die Zwischenzeiten, also die 50 Meter Zeiten, vergleichbar zwischen der Methode des Dauerschwimmens und den Anforderungen mit 5 und 10 Sekunden Pause, wobei die Zeit immer langsamer wurde vom, also signifikant langsamer wurde vom ersten zum zweiten, dritten, vierten Durchgang. Also der zweite, dritte, vierte war signifikant langsamer als der erste. Die Durchgangszeit über die 50 Meter hingegen war konstant, wenn die Sportlerinnen und Sportler 20 Sekunden Pause bekommen haben. Das führte auch dazu, dass sie bei 20 Sekunden Pause eine signifikant schnellere Durchschnittszeit hatten, haben wir auch gerade schon bei den Schwimmgeschwindigkeiten gesehen und schlussfolgern können, als bei den anderen Versuchen und dem 200 Meter Dauerversuch. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir bei den 4x50 Meter mit 20 Sekunden Pause eigentlich einen unrealistischen Rennverlauf simulieren. Das ist ein Rennverlauf, wie er so nicht stattfindet. Ich bleibe nicht gleich schnell über alle 450er, sondern werde vom ersten zum zweiten, zum dritten, zum vierten langsamer. Das ist wichtig im Kopf zu behalten, dass man das vielleicht mal berücksichtigt bei zukünftigen Aufgaben. Wenn ich, je nachdem wie ich Pause mache, erreiche ich unterschiedliche Renneinteilungen, unterschiedliche Renntaktiken, die ich damit ansteuern kann. Zyklusfrequenz. Hier gab es nur eine signifikante Veränderung, nämlich vom dritten zum vierten Split des 200 Meter Dauerschwimmens. Dort wurde dann aus langen und druckvollen Zügen wegen des Kraftverschleißes deutlich höhere Frequenzen und deutlich kürzere Züge. Klar, weil man dann nochmal richtig ins Ziel pacen will, ist das, was man auch ganz, ganz oft sieht. Da wird dann die Frequenz nach oben geschraubt. Bei allen anderen, also bei dem gebrochenen Schwimmen, gab es keine Veränderungen in der Frequenz. Und zwischen den Varianten selbst gab es auch keine signifikanten Unterschiede. Also wenn ihr sagt, okay, ich möchte in der Rennfrequenz trainieren, dann ist es eigentlich völlig egal, welchen Versuchsaufbau ihr hier benutzt. Könnt ihr die Sportler nur je nach Pausengestaltung oder Durchschwimmen etwas mehr oder etwas weniger quälen. Was ist das Fazit dieser ganzen Geschichte? Das ist egal, ob ich 200 Meter Dauerschwimmen mache oder 4x50 Meter mit 5 bzw. 10 Sekunden Pause. Die Reaktion des Körpers auf diesen Trainingsreiz, die bleibt identisch. Da habe ich keinen Unterschied drin. Vorteil ist aber allerdings, das haben wir vor 3 Wochen jetzt inzwischen mal gehört, dass ich zwischen den 50ern bei der kurzen Pause auch mal kurz Kommandos geben kann. Zum Beispiel zum Pacing, ey, guck, dass du noch mal ein bisschen schneller wirst, guck, dass du den Armzug länger machst, irgendwie sowas. Das hat also dort einen klaren Vorteil, den würde ich auch nutzen an der Stelle, dass ich dort was zurufen kann. Ich erreiche aber deutlich höhere Geschwindigkeiten, wenn ich den Sportlerinnen und Sportlern 20 Sekunden Pause gebe zwischen den 50 Meter Wiederholungen, aber muss beachten, dass es ein anderer Energiemechanismus ist als über die 200 Meter. Es wird deutlich mehr Energie anaerob bereitgestellt, das entspricht nicht der Realität über die 200 Meter Dauerschwimmen. Technisch heißt das, ich habe eine Ermüdung, oder technisch schlägt sich die Aufgabe so nieder oder zeigt sich, dass die Arme über die 200 Meter hin ermüden, was zu sinkenden Geschwindigkeiten führt, trotz höherer Frequenz. Und jetzt kommen wir natürlich zur praktischen Anwendung. Wann mache ich jetzt vielleicht welche Variante? Und das ist extrem abhängig vom Saisonzeitpunkt. Und da seid ihr als Trainerinnen und Trainer wieder gefordert. Ihr könnt nicht 4x50 am Saisonanfang mit 10 Sekunden Pause schwimmen und am Saisonende mit 10 Sekunden Pause. Dann trainiert ihr halt immer das Gleiche. Ist ja Quatsch. Empfehlung ist, wenn ihr ein neues Niveau entwickeln wollt, dann macht die 20 Sekunden Variante. Dort ermöglicht der Metabolismus höhere Geschwindigkeiten. Sportlerinnen und Sportler können sich auch in der neuronalen Ansteuerung daran anpassen. Und ihr habt dort die Möglichkeit, wirklich auf ein neues Niveau zu heben, die ganze Geschichte. Also ist vielleicht so eher was für den Mittelteil der Saison, ja, wenn die aerobe Basis gelegt ist. Wenn ich dann das erreichte Niveau, das ich jetzt habe, mit den höheren Geschwindigkeiten festigen will, dann mache ich die 10 Sekunden oder die 5 Sekunden Variante, weil ich dort die Möglichkeit habe, ein Feedback zwischendrin zu geben und ich erreiche nochmal zusätzlich eine neuromuskuläre Adaption, weil das den 200 Meter Dauerschwimmen am nahesten kam. Also im ersten Schritt 20 Sekunden Variante, um den Metabolismus an die neuen Anforderungen zu gewöhnen. Im zweiten Schritt Festigung des erreichten Energieniveaus, Schwimmtempos mit der 10-Sekunden-Variante, um dann die neuromuskuläre Adaption, Anpassung des Nervensystems, der muskulären Ansteuerung zu forcieren. Und ich habe weiterhin die Möglichkeit, das ein Feedback zu geben. Und so kann man dann die Aufgabe verändern über den Saisonverlauf hinweg. Gibt, glaube ich, auch gar nicht so wenig Trainer, die eigentlich die gleichen 8 Aufgaben nur in unterschiedlichen Varianten, sprich Intensität, Pause, Hilfsmittel oder keine Hilfsmittel, einfach nur wiederholen. Also was heißt einfach nur? Ja, man muss es dann verkaufen. Was sie nicht untersucht haben in dieser Studie, und das ist vielleicht nochmal eine Limitation, die hier wichtig ist zu erwähnen, was sie nicht untersucht haben, ist, welche langfristigen Effekte diese Aufgabengestaltung auf die schwimmerische Leistung hat. Also diese Schlussfolgerung für die Anwendung wird so ein persönliches Fazit ein bisschen, ja, aber wir wissen nicht, ob das wirklich zu einer Leistungssteigerung über die 200 Meter Freistil wirklich führt. Bei dem Sportlerniveau, ich glaube, wenn die ordentlich wissenschaftlich begleitet werden und ein bisschen was in ihrem Training verändern, wird das auf jeden Fall zu einer Veränderung führen. Aber das könnt ihr ja dann in der Praxis mal erforschen und rausfinden. Haha. Kommen wir damit zum Ende der heutigen Episode. Wir machen einen Wettkampfausblick. Es nimmt nämlich so langsam Fahrt auf dieser Kalender. Wir befinden uns Anfang März, ist nicht mehr lange hin, bis zu den deutschen Meisterschaften. Jetzt geht's schon mal so in die Richtung Formausprägung. Die letzten Wochen, so peu à peu, fängt vielleicht auch schon das Tapern an, so 24.06., also 6 Wochen vorher soll man ja eigentlich schon langsam runtergehen mit den Umfängen, aber die Intensitäten noch gleich halten. Das ist jetzt so ungefähr der Zeitraum. Nicht umsonst sind die Berliner ja gerade in Erzurum unterwegs, die Heidelberger in Summerbay und die Chemnitzer müssten aus dem Trainingslager wieder zurück sein, denn da finden am kommenden Wochenende die sächsischen Meisterschaften statt. Traditionell eines der Höhepunkte im sächsischen Schwimmkalender. In Heidelberg gibt es am Wochenende den Nicker Cup. In Dortmund sind es die Swim Race Days, die leistungsstarke Athletinnen und Athleten anlocken. Und in Sindelfingen gibt es das ISSC, das auch immer total nett aufbereitet ist mit Finalläufen, mit Einmärschen und mit reichlich Brimborium und Präsentation in den Social-Media-Kanälen. Da kann ich euch nur ermuntern, macht das auch, tut das auch, geht raus und erzählt, was eure Sportlerinnen und Sportler Gutes getan haben. Erzählt es mir für die Wettkampf-Highlights der Woche, die findet ihr regelmäßig bei Instagram. Oder dann vielleicht sogar akustisch hier. Oder ich merke mir das, wenn ich hoffentlich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften wieder am Mikrofon sitze, dann kann ich da was zu den Sportlern, Sportlerinnen und zu eurem Verein erzählen. Also, hit me up. andre@swimcast.de ist eure E-Mail ins Glück. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann am 13.03. Es ist schon wieder Freitag der 13. Nach dem Februar gibt es auch im März einen Freitag, den 13. Das schaffen wir zusammen. Gemeinsam werden wir uns auch da durchkommen und durcharbeiten, genauso wie wir durch diese Folge gekommen sind. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten und ich freue mich auf ein Wiederhören am nächsten Freitag. Macht's gut, bleibt gesund, seid nett zueinander und viel Erfolg, wo auch immer ihr seid. Ciao!